auf einer Wellenlänge. Herzlich willkommen zum Resonanz-Podcast von und mit Sören Flimm.
Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge nach etwas längerer Pause. In der letzten Folge war ja Frank Asmus zu Gast vor dem Sommer. Danach ging es für mich in die Sommerpause und nach der Sommerpause hat ein großes Projekt auf mich gewartet, der Resonanztag in Kassel, wo ich intensiv mit beschäftigt war. Wir hatten ein ganz, ganz tolles Event und jetzt geht's dann auch weiter mit dem Podcast. Ich habe einen ganz, ganz spannenden Menschen heute zu Gast. Joachim Nicholson ist Experte für motivierende Führung und exzellente Teamarbeit. Er begleitet Menschen und Unternehmen dabei, mit Mut, Freude und Gelassenheit zu führen. So lautet auch der Titel seines Buches. Ich durfte Joachim vor kurzem im Rahmen eines Workshops auf der Convention der GSA in München kennenlernen. Auch hier ging es um motivierende Führung und exzellente Teamarbeit, doch weniger im Außen, sondern in unserem Innersten. Die Art und Weise, wie Joachim diese Themen Selbstführung, Achtsamkeit und Stille betrachtet und greifbar gemacht hat, hat mich zutiefst inspiriert. Daher konnte ich natürlich nicht anders, als ihn zu einer gemeinsamen Podcast-Folge einzuladen. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist, Joachim Nicholson.
Hallo Sören, ich freue mich sehr, dass ich hier eingeladen wurde von dir und dass ich nach deiner langen Sommerpause dein erster Gast sein darf. Danke auch für diese Vorstellung, das ist immer interessant mitzubekommen, wie Dritte sowas beschreiben und über mich sprechen. Spannend, das zu hören.
Danke ja, das ist ja sehr, sehr, sehr gern geschehen. Das ist manchmal, mir geht es auch oft so. Ne? Man hört dann, wenn andere über einen reden und vorstellen. Aber es ist doch schön und ich hoffe, ich habe den richtigen Ton getroffen, lieber Joachim.
Ja, ich bin zufrieden. Danke.
Lass uns gleich einsteigen. Du stehst unter anderem für Gelassenheit und Achtsamkeit ein. Wie ist es denn aus deiner Sicht im Business-Kontext überhaupt vereinbar mit all diesen mannigfaltigen Anforderungen, die insbesondere auf Führungskräfte einwirken?
Ja, dann, also diese Frage, die höre ich öfter und da schwingt ja so ein bisschen die Vermutung mit, dass Gelassenheit einerseits und viele Anforderungen andererseits ein scheinbarer Widerspruch wären. Aber genau das ist eigentlich das Stichwort. Also all diese Anforderungen sind erstmal die Herausforderung und manchmal auch das Problem bei Führungskräften oder Unternehmerinnen oder ähnliches. Und ich beobachte immer wieder das Phänomen, dass gerade Menschen, die in hoher Verantwortung sind, also zum Beispiel Führungskräfte, oft unmerklich über ihrer Energiegrenze arbeiten. Also wo beginnt eigentlich Ermüdung oder Erschöpfung? Das ist etwas, was mit dem Selbstbild von Führungskräften oder Menschen, die in Verantwortung sind, nicht zusammenpasst. Also Erschöpfung passt nicht in das Selbstbild. Also diese Menschen sind oft sehr leistungsbereit und motiviert und sind deswegen auch bereit, über ihre eigenen Grenzen zu gehen. Nicht immer, aber oft. Und an dieser Stelle setzt nun Achtsamkeit an. Also was ist eigentlich Achtsamkeit? Das ist ja ein Begriff, der wird sehr inflationär verwendet und nach meiner Wahrnehmung auch oft falsch oder auch bewusst missbräuchlich und manchmal sogar abwertend. Ach, diese Achtsamkeit, das wird manchmal so in eine esoterische Ecke gerückt, das ist überhaupt nicht angemessen. Also die Definition oder eine Definition, die ich anbieten kann für die Frage, was ist eigentlich Achtsamkeit, ist wahrnehmen, was alles gerade ist und zwar ohne Bewertung. Also was alles gerade ist ohne Bewertung, das ist die Definition. Und wenn ich das verstehe, dann ist das etwas sehr Wertvolles, gerade für diese Menschen, die in Verantwortung sind und möglicherweise gerade ihre eigene Kraftgrenze oder vielleicht sogar vor Jahren schon die eigene Kraftgrenze überschritten haben. Also die Möglichkeit, zu sich selbst oder in einen gelassenen Zustand zurückzufinden, geht über Achtsamkeit. Also wenn ich mich selbst spüren kann, wenn ich also meine Emotionen kenne, wenn ich meine Antreiber kenne und wenn ich tatsächlich ehrlich wahrnehmen kann, wie es mir gerade geht, dann entsteht die Chance, darüber zu reflektieren und zu überlegen, ist das eigentlich gerade das Leben, was ich gerade, oder ist das Leben, wie ich es gerade führe, eigentlich das Leben, womit ich einverstanden bin? So, und dafür brauche ich eben erstmal die Möglichkeit, den Scheinwerfer auf mich selbst zu richten. Weil wenn ich das nicht tue, endet das irgendwann in wirklich Erschöpfung oder Krankheit. Dafür gibt es einen Begriff, der mehr und mehr aufkommt, der nennt sich Burn-On. Also Burnout ist ja völliger Zusammenbruch und Burn-On ist eigentlich ein jahrelanges vor sich hin glühen, kann man sagen. Und wenn ich aber irgendwann den Einstieg finde und Achtsamkeit übe, und ich rede hier ganz bewusst von üben und trainieren, habe ich die Möglichkeit, mich selbst erstmal wahrzunehmen. Also wahrnehmen, was gerade ist, ohne Bewertung. Und wenn das ohne Bewertung gelingt, dann kann ich das nämlich ansehen und kann mit einer gewissen Übung eine bestimmte Distanz dazu aufbauen. Also ich nehme wahr, dass ich mich ärgere zum Beispiel oder dass ich wütend bin. Aber ich ärgere mich nicht darüber, dass ich mich ärgere. Also das ist so eine Spirale, die wir oft schwer durchbrechen können. Ich habe schlechte Laune, weil ich schlechte Laune habe. Und wenn ich das aber durchbrechen kann, durch einfaches Wahrnehmen ohne Bewerten, kann ich eine Distanz aufbauen und mir das wie einen Film ansehen, dass es mir gerade nicht gut geht. Ich muss mich damit aber nicht oder muss mich davon aber nicht herunterziehen lassen. Und durch diese gelassene Distanz, die ich nach einer gewissen Übung aufbauen kann, können wir erkennen, was für uns wirklich wichtig ist, worauf es uns eigentlich ankommt und was tatsächlich der Fokus unseres Lebens sein könnte oder sollte. Also insofern, Menschen, die in einem, sagen wir mal, kritischen Zustand sind, Burn-On, und das ist doch kein unbedingt sehr erkennbar gefährlicher Zustand, das möchte ich nicht missverstanden wissen. Also solche Menschen haben eben die Chance, durch Achtsamkeit beziehungsweise durch eine gewisse Selbstfürsorge, die Achtsamkeit als Grundlage braucht, für sich zu sorgen und wieder in ein Leben zu kommen, was voller Kraft und Freude ist.
Danke für die Einblicke. Du hast viele sehr, sehr spannende Dinge gesagt. Vor allen Dingen die Definition fand ich toll. Es hat ja ganz viel mit Wahrnehmung, was du hast gesagt, Wahrnehmung, was ist und es nicht zu bewerten, sinngemäß.
Ja,
und
genau.
Daraus ergibt sich für mich eine Frage an dich, die mir auf den Nägel brennt. Wie ist denn deine Erfahrung? Wann nehmen denn die Menschen eigentlich wahr, dass sie achtsamer sich gegenüber selbst sein dürfen? Ist es etwas, was bei vielen proaktiv passiert, weil es gerade, und du hast es angesprochen, ja irgendwie auch so ein Buzzword und so ein Trendthema ist? Na, ist das etwas, wo die Leute sich proaktiv mit beschäftigen? Oder ist das eher etwas, wo die Leute zu dir kommen oder wenn du Menschen begegnest, die sagen, Mann, ich fühle mich nicht gut, irgendwas stimmt nicht und wir kommen dann auf das Thema? Ist es eher etwas Reaktives, was schon aus einer sehr belastenden Situation entsteht? Wie ist da deine Erfahrung?
Also das Blöde an der Geschichte ist, wenn wir auf dieser Grenze stehen, können wir sie nicht wahrnehmen. Also was ist die Definition für eine Grenze zwischen Freude im Job zum Beispiel oder überhaupt im Leben einerseits oder Erschöpfung andererseits? Wo ist da die Grenze? Das ist ein schleichender Prozess, sehr schwer wahrzunehmen. Meistens können wir das erst spüren, wenn wir drüber sind und dann auch deutlich drüber. Und dann ist es eben unterschiedlich, dass uns im Leben Dinge auffallen, nämlich, dass ich gut funktioniere im Job, aber wenn ich zu Hause bin, eigentlich nur noch schlaff auf dem Sofa liege und im Alltäglichen keine Energie mehr habe. Also es gibt Momente, wo Menschen, die in dieser Situation sind, durch äußere Impulse darauf aufmerksam gemacht werden, vielleicht weil sie was lesen und sagen, ach Mensch, da erkenne ich mich ja wieder. Das kommt mir bekannt vor. Was ist denn hier eigentlich los? Oder es kann auch sein, und so war es bei mir mal vor ungefähr 15 Jahren, meine damalige Lebensgefährtin war ziemlich genervt von mir und unserem Zusammenleben, so kann man es, glaube ich, offen beschreiben. Und die sagte damals zu mir, Joachim, geh doch mal ins Kloster, da kannst du mal wieder richtig runterkommen. Das war mehr so als Scherz gesagt, aber tatsächlich dann doch wieder nicht. Also jeder Scherz enthält einen großen Teil an Wahrheit. Und dann habe ich das damals ausprobiert. Also, ich wüsste jetzt gar nicht, ob es die eine Ursache oder den einen Impuls gibt, wie wir darauf kommen, sondern das ist so wie dieser Schöpfungsprozess, ein schleichender Prozess, ist oft auch das Erkennen ein schleichender Prozess.
Und du hast gerade, wenn ich da kurz stehen bleiben darf, Du hast gerade ja auch sehr persönlich gesprochen, wie du dazu gekommen bist. Und ich habe auf deiner Website einen Satz gefunden, den hast du auch im Workshop zitiert. Der steht auch auf deiner Website und den würde ich gern dazu mal teilen. Und der lautet: Es hat jemand zu dir gesagt, und vielleicht magst du uns da einen kurzen Einblick geben. Ich zitiere: Es ist keine Frage, ob du einen Hörsturz, Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommst, sondern nur noch wann. Es sei denn, du änderst dein Leben genau jetzt. Und das geht so ein bisschen in diese Richtung. Spürt man es selber noch? Wie ist es dir da ergangen?
Also in dem Fall war das, wie gesagt, der äußere Impuls von meiner Lebensgefährtin, von meiner damaligen Lebensgefährtin. Und diesen Satz sagte dann der Zen-Meister. Ich bin tatsächlich für ein paar Tage in ein Kloster am Chiemsee gefahren. Anfänglich so ein bisschen widerwillig oder auch mit dem Vorurteil oder mit dem Satz zu mir selber: Was soll ich denn mit dem esoterischen Quatsch? Also mit der Haltung bin ich da hingefahren. Aber ich wollte meiner Freundin damals einen Gefallen tun eigentlich. Und diese Konfrontation von einem Zen-Meister hat mich schlagartig, kann ich wirklich sagen, erkennen lassen, was hier eigentlich los ist. Und habe mich dann auf eine Reise begeben. Also damals war das nur ein Wochenendseminar. Das war für mich aber sehr eindrücklich. Sehr, sehr eindrücklich war auch der Anfangsimpuls für eine lebensverändernde Entwicklung. Das klingt ein bisschen hochtrabend, aber das ist wirklich so gemeint. Also oft ist es ein unterschwelliges Gefühl, da ist irgendwas nicht optimal. Und dann ist es oft die Kombination mit einem Impuls von außen, so wie es bei mir ja auch war. Und ich gebe dir nochmal ein Beispiel. Ich veranstalte selbst mit einer Coach-Partnerin Retreats, wo typischerweise Unternehmerinnen und Unternehmer und Führungskräfte zu uns kommen. Und wir hatten da eine Teilnehmerin, die nenne ich jetzt mal Stefanie, um diskret zu bleiben. Und Stefanie hatte auch das Gefühl, irgendwie läuft das nicht so richtig rund in ihrem Unternehmen. Sie war Gesellschafterin und ist zu uns gekommen, um dieses diffuse Gefühl von "es läuft nicht richtig rund" mal zu beobachten und mal tiefer reinzugehen. Und sie hat dann im Retreat die Erfahrung gemacht, sie hatte dort keine To-Do-Listen, keine E-Mails, keine operative Hektik und Stille und wurde dadurch, durch die Abwesenheit von dem gewohnten Alltagswahnsinn, mit sich selbst konfrontiert. Ich erzähle das jetzt hier mal in Kurzform. Und durch dieses Zurückgeworfensein auf sich selbst hat sie plötzlich gemerkt, dass sie eben mit der Lebensführung, wie sie gerade praktiziert, nicht mehr einverstanden ist und was eigentlich ihre wahren Bedürfnisse sind. Also sie wurde dann in einer Art Achtsamkeit von uns, ich sag mal, geführt oder unterstützt, das kennenzulernen. Und sie hat dann dadurch, also durch diesen Impuls von außen, eben erkannt, dass es sich lohnt, Aufmerksamkeit für sich selbst sich zu gönnen. Und auch der Unterschied ist, dass sie, wenn sie achtsam mit sich ist oder in Stille sich begibt, muss sie sich nicht mehr treiben lassen von äußeren Umständen, von Gesellschaftskollegen, von Mitarbeitern oder Kunden, die nicht zahlen oder was weiß ich. Das ist alles nicht wichtig in dem Moment. Und durch dieses Erkennen des Unterschiedes zwischen sich im Außen verlieren einerseits oder sich in Achtsamkeit mit sich selbst beschäftigen, das hat sie so tief berührt, dass sie da wirklich, das hat sie mir vor ein paar Tagen gerade geschrieben, sie war vor anderthalb Jahren schon da und hat mir vor ein paar Tagen nochmal geschrieben, das war für sie lebensverändernd, diese Erfahrung.
Und es ist doch, ich lausche dir so gespannt, weil ich muss gerade dran denken, du hast ja selber einen ähnlichen Weg durchlaufen und das jetzt anderen weiterzugeben und solche Resonanz zu bekommen, ganz, ganz großartig. Und Joachim, jetzt bin ich mal ganz, ganz pragmatisch und vielleicht ein bisschen platt. Jetzt bin ich Führungskraft und höre diesen Podcast und denke mir jetzt: Mann, was der Mann da sagt, irgendwie berührt mich das, irgendwas ist da, und jetzt komme ich zu dir und mache einen Retreat oder wo auch immer. So, als dieser Hörer. Jetzt komme ich rein und was passiert dann? Was passiert dann, wenn ich zu dir komme oder mich mit Achtsamkeit beschäftige? Wie ist der Anfang, sage ich mal? Weil ich stelle mir das gar nicht so einfach vor.
Also die Einfachheit, die du gerade ansprichst, die ist rein technisch, methodisch trivial. Was es vielleicht schwierig erscheinen lassen könnte, ich sage das mal im großen Konjunktiv, ist eigentlich eine Erwartung oder eine Angst, die wir im Kopf haben. Also grundsätzlich ist Stille, das hatte ich eben schon mal kurz angesprochen, der Eingang zu Selbstwahrnehmung, die Voraussetzung ist für Selbstfürsorge und Veränderung. Und diese stille Momente, die haben wir oft manchmal ganz unbewusst. Also das kennen wir im Grunde seit unserer Kindheit. Stell dir vor, ein kleines Mädchen, das gedankenverloren auf einer Schaukel im Sommer sitzt und in den Wolkenhimmel oder in den klaren Himmel schaut und einfach nur vor sich hin sinniert. Ganz leichtes Schaukeln, nichts passiert, Gedankenverlorenheit. Eine wunderschöne Szene. Und vielleicht kennst du sowas aus deiner Kindheit auch noch. Das kennen wir als Kinder. Innere Stille. Also nicht unbedingt die äußere, aber innere Stille in solchen Momenten. Und als Erwachsene kennen wir das manchmal unter der Dusche zum Beispiel. Also ich weiß es von mir selber, wenn ich unter der Dusche stehe, dann denke ich über nichts nach und dann rauscht einfach das warme Wasser von oben und es ist herrlich. Und manchmal komme ich aus der Dusche heraus und habe eine völlig neue Idee zu etwas, was mir gestern passiert ist oder worauf ich schon seit 3 Monaten drüber nachdenke. Also unter dieser Dusche ist es äußerlich laut, das Wasser rauscht, aber es ist eine innere geistige Stille entstanden, weil ich gerade nichts weiter tue. Und diesen Effekt, den gilt es herzustellen. Also wie kann ich Stille im Kopf herstellen? Und was ich damals vor 15 Jahren, als ich da ins Kloster geschickt wurde, angefangen habe zu lernen, ist eben, wie ist das rein technisch, methodisch? Also wie begebe ich mich eigentlich in Stille? Ich kann das schwer entscheiden. Also ich kann nicht entscheiden, ich denke jetzt mal nicht. Das kriegen wir nicht hin. Das kann unser Gehirn nicht. Aber ich kann mein Gehirn so ein bisschen austricksen, indem ich mich einfach in Meditation setze. Und das ist methodisch völlig trivial. Das Ziel ist ja, die Gedanken zu beruhigen und irgendwann im Idealfall ins Nichtdenken zu kommen. Dazu lenke ich meine Aufmerksamkeit konsequent auf etwas, mit der Folge, dass ich über etwas anderes gerade nicht nachdenken kann. In der Meditation, wie ich sie gelernt habe, das ist Zen-Meditation, lenke ich meine Aufmerksamkeit konsequent auf meinen Atem. Also ich beobachte einfach meinen Atem, wie er hineinfließt, herausfließt und es gibt nichts weiter zu tun. Und da gibt es einen schönen Spruch, der uns hilft in der Meditation, nämlich wenn Gedanken oder Geräusche kommen, lass sie durchziehen wie eine leichte Wolke am Sommerhimmel und halte nicht daran fest. Direkt danach kehrst du zurück zu deiner Atembetrachtung. So, und das ist einfach. Also wenn ich mir das, ich muss mir das im Grunde nur vornehmen. Wenn ich konsequent bin und immer wieder im Sitzen, auf eine bestimmte Art und Weise sitze ich da, meinen Atem betrachte, beruhigen sich die Gedanken. Es wird immer stiller im Kopf. Und irgendwann denke ich nicht mal mehr darüber nach, dass ich ja meinen Atem betrachten möchte, sondern die Gedanken lösen sich vollständig auf. Voraussetzung ist nur, dass ich einen kleinen inneren Vertrag mit mir gemacht habe. Ich setze mich jetzt hin und bleibe konsequent dabei, so wie ich es eben beschrieben habe. Das ist echt einfach. Und die Effekte sind wahnsinnig interessant, was dann alles passiert, innerlich.
Ja, und ich habe gerade ein spannendes Buch auf dem Tisch, bin fast durch, was da heißt Muße, das große Glück vom Nichtstun. Und da muss ich gerade dran denken, bei vielem, was du sagst. Du hast in dem Workshop, wo ich dich kennenlernen durfte in München im September, einen schönen Satz gesagt. Der hat gesagt, sinngemäß, ich hoffe, ich treffe es, hast du gesagt, Stille ist der Raum hinter dem Denken.
Und da dachte ich, ja, ich habe gesagt, tatsächlich, genau, danke für die Vorlage. Also
gerne.
Was ich gesagt habe, ist, Stille ist der Raum hinter dem Lärm. Und Lärm ist eben zweierlei zu verstehen. Das ist auch der Lärm im Außen, also das, was im Büro passiert oder wenn ich mich im Smalltalk oder mit irgendwelchen Facebook-Videos ablenke, das kann Lärm im Außen sein. Und das andere sind unsere eigenen Gedanken. Ich müsste mich nächste Woche eigentlich um dieses und jenes kümmern. Schade, dass letzte Woche das und das passiert ist. Ich ärgere mich über XY und so weiter. Also im Kopf ist ja wahnsinnig viel los. Und das meine ich auch mit innerem Lärm. Und Stille ist dann, also echte Stille, ist nicht in der Sauna sitzen und andere Menschen angucken, sondern das ist tatsächlich dann, wie du zitierst, der Raum hinter diesem Lärm. Und das kann ich erreichen, wenn ich eben bewusst mich auf einen stillen Weg begebe. Und der ist manchmal nur wenige Minuten lang, dieser Weg. Und dann bin ich da.
Und das ist schön, dass du das so teilst. Du hast gesagt, es ist einfach. Du hast auch gesagt, man kann es erlernen. Vielleicht muss es erlernen, da komme ich gleich nochmal zu. Aber dieses hinter das Denken zu kommen, nicht zu denken, und du hast auch gesagt, wir können ja nicht denken.
Wir können es nicht entscheiden. Wir können nicht entscheiden, ja. Ich denke jetzt nicht mehr. Das funktioniert nicht.
Also ist am Ende, wenn ich es mal runter reduzieren darf, es eine Fokusverschiebung. Es ist
sehr gut,
ne, es ist
sehr
eine Fokusverschiebung meines Bewusstseins auf etwas, was gerade passiert. So.
Genau.
Ne, das heißt, ich denke jetzt nicht an das, was gestern, gleich oder morgen ist, sondern ich nehme mir etwas vor, was gerade jetzt passiert. Das ist es, glaube ich, doch am Ende, ein Eingangstor, sage ich mal, zu finden, aus dem Denken zu kommen. Was aber nicht heißt, dass ich nicht denke, sondern dass ich mich auf etwas fokussiere, was gerade passiert. Jetzt kann ich mir vorstellen, und ich habe selber diese Erfahrung zuhauf gemacht, gerade in Momenten der Stille oder wenn ich mit dem Hund spazieren gehe oder in der Dusche bin oder sonst was, du hast ja auch Beispiele geteilt, dann kommen ja innerlich ganz viele Gedanken und Stimmen und das müsste ich noch und das sollte ich noch, ach und hier noch eine Idee und überhaupt. Ne? Also gerade wenn wir nicht konzentriert über etwas nachdenken, kommen ja ganz viele Dinge aus unserem Arbeitsgedächtnis und unser Bewusstsein, wo uns dann was zu einfällt. Das müssen nicht immer Dinge sein, die uns belasten. Das können ja auch kreative Ideen sein. Die Kreativität entsteht ja erst, wenn ich meine, und mein lieber Kollege, der Nico Gundlach, beschreibt das immer so schön, mit einer Taschenlampe, wenn du konzentriert nachdenkst, ist die Taschenlampe unten, hat einen ganz kleinen Kreis. Und wenn du nicht konzentriert nachdenkst, geht die Taschenlampe hoch, der Kreis wird größer, auf einmal fallen dir Dinge ein, die du vorher nicht im Bewusstsein hattest. Und das passiert ja oft in so Momenten, aber das ist ja nicht Stille, nach dem, was wir gerade besprochen haben.
Das ist richtig. Also dieses Bild mit der Taschenlampe gefällt mir. Im ersten Moment passiert tatsächlich das Gegenteil. So wie du es beschrieben hast. Und jetzt kommt die Stelle der gedanklichen Konsequenz. Also ich hatte ja gesagt, ich nehme mir nicht vor, nicht zu denken, das geht nicht, aber ich nehme mir vor, jetzt konsequent in dieser erstmal äußeren Stille zu bleiben. Dann passiert genau das, wie du es beschreibst. 1000 Gedanken überfluten das scheinbare Vakuum im Gehirn. Und jetzt kann ich eben mich davon abbringen lassen. Also ich kann entscheiden, ich ärgere mich jetzt darüber, dass da ganz viel in meinem Kopf los ist. Oder ich kann mich vertrauensvoll auf die verlassen, die mir gerade Meditation beibringen, die mir nämlich sagen, ja, wenn du das jetzt sozusagen aushältst und innehältst in deinem mit den Dingen beschäftigen, dann fließt das alles nach und nach aus dem Gehirn raus. Also wenn wir konsequent sitzen bleiben, dann erkennen wir irgendwann, dass dieser ganze Kleinkram, den du beschreibst, der ist eigentlich völlig unwichtig. Und wenn ich einen Gedanken 15 Mal gedacht habe, dann habe ich irgendwann beim 16. Mal keine Lust mehr, weil es mir zu langweilig wird. Und so weiter. Und wenn diese ganzen Kleinkram-Gedanken herausgeflossen sind, kommen oft erfahrungsgemäß größere Gedanken. Ach Mensch, wie ist das eigentlich in meinem Verhältnis zu der Person XY zum Beispiel? Aber das ist immer noch im Außen. Wenn ich dann weiter konsequent in der Stille bleibe, in der äußeren Stille, erkennt mein Gehirn, auch das ist jetzt gerade zunehmend irrelevant. Jetzt gerade ist es irrelevant. Und so fließen die Gedanken, zuerst die kleinen, dann die größeren, fließen aus dem Gehirn raus und es entsteht dann nach einer Weile gedankliche Stille. Und das kann sein, das kann ich aus Erfahrung sagen, wenn ich mich in einen stille Retreat begebe, dass das schon auch mal ein paar Tage dauern kann. Aber dazu brauche ich eben diesen äußeren Vertrag mit mir selbst. Ich bleibe da jetzt dran. Und auf diese Weise wird der Kopf irgendwann geleert.
Ich muss gerade an meinen Physikunterricht vor vielen, vielen Jahren denken. Mit so einem Wasserglas mit Sand drin, wo das aufgewirbelt wird. Und da ist das trüb. Und im Laufe der Zeit setzt sich das ab und ich kriege klares Wasser hin. Muss ich gerade dran denken.
Das ist das entscheidende Bild. Sören, hast du völlig recht. Das wird gern verwendet im Zusammenhang mit Meditation. Genau das ist das Bild. Also der Staub setzt sich irgendwann ab und das dauert eine Weile. Der fällt ja nicht schlagartig nach unten. Genauso wie in der Meditation. Und wenn sich das abgesetzt hat, wird das Wasser darüber klar. Das ist der Prozess.
Und gute jetzt, Beschreibung. Jetzt stellen wir uns mal vor, das ist jetzt sehr konstruiert, was ich jetzt sage. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass ich ein sehr ungeduldiger Mensch wäre. Das Augenzwinkern können die Menschen jetzt nicht sehen und wer mich kennt, weiß, dass ein Funken Wahrheit dran ist. Jetzt bin ich in diesem Prozess und denke mir, ach, es geht nicht, da kommen wieder neue Gedanken und das muss doch jetzt mal und ich habe es probiert und irgendwie geht's nicht. Wie erlebst du das? Ich kann mir vorstellen und ich will jetzt nicht nur von mir ausgehen, weil ich glaube, es geht vielen so, die da reingehen und dann irgendwann drauf hoffen, jetzt muss doch mal bald, jetzt muss doch passieren, ich habe doch jetzt schon eine halbe Stunde und ich habe es jetzt schon dreimal geübt und irgendwie, wie erlebst du diesen Prozess?
Der ist nie zu Ende. Also ich habe es angedeutet, ich praktiziere das seit 15 Jahren, also März 2009, war ich zum ersten Mal in diesem Kloster für 3 Tage und die Lernkurve ist meistens sehr steil nach oben. Also grundsätzlich lernen wir das sehr zügig. Also nach wenigen Stunden beherrschen wir das im Prinzip und wissen, worauf es jetzt mal rein technisch, methodisch ankommt. Und dieser Prozess, den du beschreibst, dass immer wieder neue Gedanken kommen, der Strom reißt nie ab. Also wenn wir die Technik erstmal verstanden und verinnerlicht haben und auch den Zweck dahinter, also welche Absicht habe ich eigentlich, indem ich mich hinsetze, weiß ich, in aller Gelassenheit, dass ich das immer wieder machen muss. Das ist ein kontinuierlicher, niemals endender Prozess. Aber in dem Moment, wo ich aufgeregt bin oder verärgert oder traurig, kann es mir immer helfen. Und über die Jahre verändert sich auch die Grundeinstellung zum Leben und zu der Frage, wie intensiv lasse ich mich eigentlich durch äußere Einflüsse herunterziehen oder beeinflussen oder auch ermüden.
Da würde ich gerne noch mal kurz einhaken und in unserem Vorgespräch hast du einen Begriff genannt, den ich jetzt mal ins Feld führen möchte. Du hast gesagt, naja, es geht um absichtsvolle Absichtslosigkeit.
Genau.
Also ist ja die Frage, wenn ich mich jetzt hinsetze und achtsam mit mir sein will, tue ich das in der Absicht, um dadurch performanter und leistungsfähiger zu werden? Also volle Absicht? Oder schaffe ich es wirklich in Absichtslosigkeit zu kommen? Ich stelle mir das sehr schwer vor.
Ja, da hast du recht. Das ist auch ein schmaler Grad. Also, ich sag's mal so, die alten Samurai vor Hunderten von Jahren, die wussten, dass Meditation sie extrem dabei unterstützt, innerlich ruhig und gelassen zu werden. Und auch mental kraftvoll. Wenn die alten Samurai sich also damals hingesetzt haben und Meditation geübt haben, hatten sie natürlich die Absicht, das zu erreichen, mental kraftvoll und klar zu werden. Und auch im Management gibt es Menschen, sehr viele Menschen, die wissen, dass dieser Effekt im Laufe der Zeit eintritt und sich deswegen in die Meditation setzen. Also insofern ist es niemals, auf einer Metaebene ist es nicht unbedingt absichtslos. Es kann auch sein, dass ich die Absicht habe, ich möchte eben gelassen und ruhig, innerlich ruhig werden, ganz allgemein. Das ist immer irgendwie etwas dahinter, was ich mir wünsche und anstrebe. Aber in dem Moment, wo ich mich hinsetze, kann ich eben nicht entscheiden, so zack, in einer halben Stunde bin ich jetzt mental klar und gelassen. Das ist das, was nicht funktioniert, sondern da brauche ich die Ruhe und die Geduld, mich einfach hinzusetzen und den Atem zu betrachten und in aller Ruhe und Stille zu sitzen und das kontinuierlich zu wiederholen. Und wenn daraus dann diese gedankliche Klarheit und dadurch Stärke entsteht, ist das schön. Aber ich kann das nicht erzwingen.
Jetzt verstehe ich noch besser absichtsvolle Absichtslosigkeit. Es hat ja beide Elemente, ne?
Beide Elemente, nicht trennbar.
Ja. Also ich entnehme dein Wort, ich könnte dir noch Stunden zuhören. Mit Blick auf die Uhr kommen wir langsam zum Schluss. Ich finde das Thema
extrem. Ja, wie schade. Wir steigen gerade richtig ein.
Wir steigen gerade richtig ein. Und für alle Menschen, die jetzt auch das Gefühl haben, jetzt steigen wir richtig ein, Wo findet man dich, Joachim? Deine Website verlinke ich hier in den Shownotes. Auf LinkedIn finden wir dich. Und wenn man sich mit dem Thema näher beschäftigen möchte und vielleicht sogar sagt, Mensch, das möchte ich lernen oder vielleicht auch nur mal ausprobieren. Ist das gemeinsam mit dir möglich?
Das ist möglich, wobei ich selbst keine Retreats oder Ausbildung anbiete, die nur den Zweck haben, Meditation zu lernen, sondern das ist für mich immer ein Tool oder ein Mittel, um zu anderen Dingen zu kommen. Also Stille ist eben der Eingang, das haben wir besprochen, für eine bessere Selbstwahrnehmung. Dadurch können wir besser selbst wirksam werden. Wir sind besser handlungsfähig, wenn wir klarer werden. Wir steigern unsere Handlungsfähigkeit und dadurch am Ende auch, wir sind ja angefangen mit Führungskräften und Unternehmerinnen, und dadurch steigere und verbessere ich auch ganz deutlich meine Führung. Also letzten Endes geht es immer um einen äußeren Sinn. Und ich nenne das auch oft in Management-Coachings, nenne ich es nicht Meditation oder Achtsamkeit. Wir hatten ja gesagt, der Begriff ist oft schwierig besetzt. Ich nenne das dann oft Mentaltraining. Komm, lass uns mal ein bisschen Mentaltraining machen. Also wenn ich das so benenne, finde das eine hohe Akzeptanz. Und dann wird es von mir eingebaut in einen Coaching-Prozess oder in einen Arbeitsprozess. Ich thematisiere das nicht großartig, sondern sage, wir machen das jetzt einfach mal und du wirst sehen, wie du profitierst. Also insofern, wer ein reines Meditations- oder Achtsamkeitstraining buchen möchte, der wäre bei mir nicht richtig. Aber wenn es um Führung geht oder gute Beziehungen oder grundsätzlich Gelassenheit im Leben erreichen, dann ja, dann sind wir genau richtig miteinander.
Und hier schließt sich der Kreis. Schön, dass du das noch gesagt hast, weil ich spüre so stark jetzt auch nach unserem Gespräch. Also ich beschäftige mich ja sehr mit zwischenmenschlicher sozialer Resonanz. Wie kommen Menschen miteinander in Verbindung? Und ich spüre gerade so sehr intensiv, dass eine große Grundvoraussetzung dafür ist, überhaupt in Resonanz mit sich selbst zu sein. Was bedeutet
unbedingt
das? Ne? In Verbindung mit seinem eigenen Selbst. Sonst kann ich nicht in Verbindung mit anderen treten. Insofern müssten wir zweimal überlegen, ob wir nicht mal was zusammen machen, oder?
Das ist eine gute Idee. Schöner Abschluss, Sören. Also dazu könnte ich jetzt einiges sagen, auch zum Thema Verbindung mit anderen. Aber du hast es gesagt, die Zeit läuft uns davon. Ich danke dir für deine schönen Fragen. Also wir merken gerade selber, jetzt kommen wir richtig in Schwung und in Resonanz miteinander. Trotzdem in diesem Sinne, vielen Dank.
Sehr, sehr gern geschehen. Danke für deine Einblicke. Danke für deine tollen und wertvollen Impulse. Ich denke, dass die Relevanz des Themas darf uns immer mehr bewusst werden. Also es ist nicht ein Thema, was nice to have und diese Esoterik und was du auch angesprochen hast, sondern es hat eine harte Relevanz, auch wenn es ein weites Thema ist. Es hat eine harte Relevanz uns selbst gegenüber, was Selbstführung und Selbstfürsorge angeht. Und wir wissen ja auch aus der Neurowissenschaft, was in der Stille passiert. Ja, dann gehen die Putzkolonnen durch unser Hirn und räumen auf und neue Verbindungen werden gelegt und all das. Also es hat so eine große Relevanz und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Einblicke dazu geteilt hast. Und ich hoffe, wir konnten draußen den einen oder anderen inspirieren, sich mit dem Thema etwas tiefergehend und achtsamer zu beschäftigen. Danke für deine Zeit, lieber Joachim. Es war mir eine große Freude.
Und dir, sehr gerne.
Auf einer Wellenlänge. Der Resonanz-Podcast. Weitere Informationen finden Sie unter www.sören-flimm.de.